Hallo und herzlich willkommen zu Folge 216 von Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme sind der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Und der Tim. Hallo Tim.
Ja, ich freue mich nach langer Zeit mal wieder dabei zu sein. Es ist mir eine Ehre und ich hoffe, jetzt bin ich jede Woche dabei.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr, dass du wieder mit am Start bist und wir hoffen ja auch generell, dass jetzt dadurch, dass jetzt hier Urlaubszeiten und sonstige Termine langsam dem Ende entgegengehen und dass wir vielleicht es bald mal schaffen, sogar alle vier aufzunehmen. Was wir aber geschafft haben, ist ja in der Länderspielpause uns jetzt eben nochmal zusammenzusetzen, eben jetzt heute wir drei, damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein bisschen was auf die Ohren bekommt von uns, weil ja, wir konnten ja letzte Woche schon nicht aufnehmen und so seid ihr jetzt eben in der Länderspielpause nicht ganz ohne Fortuna bzw. Exil-Content. Ja, und Themen gibt es ja auf jeden Fall auch schon das ein oder andere. Und da ist ja eigentlich fast das Erste, was einem ins Auge fällt, die wirklich unfassbare Nachricht, dass wir in der zweiten DFB-Pokalrunde in der Tat nach vielen, vielen, vielen Jahren des Wartens mal wieder ein Heimspiel haben werden.
Also wem das nicht so auf dem Schirm war, den hat ja die Marketingabteilung von Fortuna nochmal auf die Sprünge geholfen, indem sie das weidlich ausschlachten. Aber es ist schön, dass man mal wieder ein Heimspiel hat, auf jeden Fall. Es sind nicht nur die Einnahmen, sondern auch einfach dieses Gefühl, ins Stadion zu gehen und mal wieder so ein K.O.-Match beizuwohnen. Da muss
Wobei
ich
ich muss ja.
ja wirklich
Also
lang
hatten
zurück.
wir ja jetzt schon. Ja, geht so. Also ich meine, K.O.-Match hatten wir halt vor ja, ein bisschen mehr als einem Jahr und das war ja ganz grauenhaft. Also gab ja schon mal ein K.O.-Match vor nicht allzu langer Zeit in der Arena. Aber ich kann mich tatsächlich gerade nicht dran erinnern, was denn das letzte DFB-Pokal-Heimspiel war. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen? Ich hab's wirklich nicht auf dem Schirm gerade.
Also ich weiß, dass wir das auf jeden Fall von noch nicht allzu langer Zeit, also könnte wahrscheinlich auch so ein Jahr her sein, als wir uns auch genau über diese Thematik unterhalten haben, dass das da Thema war. Und ich meine mich immer zu erinnern, dass das ein 2:1 Heimsieg gegen Aue gewesen ist, so 2018, 2019 rum oder so. Es kann aber auch sein, dass ich da nochmal darauf hingewiesen wurde, dass es später nochmal ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach gab, das verloren wurde unter Funkel dann schon. Nee, Quatsch. Oh, ich glaube, ich schmeiße da Sachen durcheinander. Also es ist eins von diesen beiden Spielen. Entweder hat man mal 1:0 zu Hause gegen Gladbach verloren, oder es war ein 2:1 gegen Aue. Und das müsste alles auf jeden Fall in dieser Funkelzeit vor Corona irgendwie verortet liegen. Ja, bin mir da aber unsicher, welches das jetzt gewesen ist. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lange her. Und ja, umso besser, dass man das jetzt halt endlich korrigieren kann, dass man diese Serie da jetzt beendet. Gegen den SC Freiburg geht's übrigens, das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt, für alle diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, beziehungsweise nach der Auslosung schon wieder vergessen haben. Ja, auch eine Mannschaft, die ja jetzt nicht besonders gut gestartet ist in der Bundesliga, aber wo man ja eigentlich schon davon ausgehen kann, dass man da auf einen ziemlich stabilen Gegner irgendwie treffen wird. Und ja, aber bestimmt auch eine Auslosung, wo man sagen kann, dass man da nicht chancenlos ist, weil die haben, glaube ich, auch die Doppelbelastung, ne? Die spielen ja in Europa. Und die müssen sich jetzt auch irgendwie erstmal sammeln und fangen und je nachdem, wie schlecht dieser Start da jetzt irgendwie noch weitergeht, vielleicht ja sogar ihr Augenmerk schnell auf die Bundesliga legen.
Genau, gespielt wird Ende Oktober, fast auf den Tag genau 6 Jahre nach dem letzten Heimspiel gegen Erzgebirge Aue.
Ja, bravo.
Genau, und ja. Könnt ihr mir noch sagen, wer damals das entscheidende 2:1 geschossen hat?
Keine Ahnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass damals, also daran erinnere ich mich wirklich noch, dass da, glaube ich, Marcel Sobotka gerade nach einer langen Verletzung das erste Mal wieder entweder gespielt hat oder das erste Mal wieder in der Startelf stand. Also da habe ich wirklich noch Erinnerungen dran. Ich hoffe, das stimmt. Aber
ja, Sobotka hat gespielt und das entscheidende Tor natürlich der Zuhörer weiß es längst. Es ist Kasim Adams gewesen.
Oha!
Ja.
Nuru Adams.
Ja.
Auch wieder sowas, wo man mal nachgucken könnte, was der so macht. Ja,
Ja.
witzige Randnotiz noch zu Freiburg, dass es ja jetzt eine weitere Station von Florent Muslia war und Tune ja sogar nach dem letzten Heimspiel bei Sky noch scherzhaft gesagt hat, ja, wir haben jetzt mal alle Vereine von Florent durch, Freiburg fehlt noch, vielleicht kriegen wir die ja im Pokal. So ist es dann gekommen. Ja.
Ja.
Man kann hoffen, die sind ja nicht so richtig gut gestartet bisher, ne? Mal sehen, was da passiert. Und geil, ein Heimspiel zu haben.
Ja, vor allem also gegen den Sportclub hätte gerne auch später sein können. Also in den Jahren, in denen Fortuna damals in die vierte Liga langsam in den Niederungen des Fußballs abgestiegen ist, hatte ich auch einen sehr großen Sympathieverein aus Freiburg, dem ich dem Sportclub so zwei, drei Spiele gegönnt habe, wo ich dann neben der Fortuna noch mehr Fußball gucken musste. Also ich weiß nicht, in Duisburg, glaube ich mal, in Bochum, in Gladbach. Also da habe ich tatsächlich so ein paar SC-Auswärtsspiele damals mitgenommen und war immer sehr nett. Also ich freue mich auch auf die Analyse mit den SC-Fans. Wie konnte das sein, dass sie ausgeschieden sind danach in der Altstadt? Da freue ich mich schon drauf.
Ja, und apropos nicht so gut gestartet, dieses Schicksal haben die Freiburger ja nicht exklusiv, sondern auch der Saisonstart der Fortuna ist ja jetzt bestimmt kein bravouröser gewesen mit 4 Punkten aus 4 Spielen. Allerdings kann man natürlich auch sagen, dass man sich da jetzt da zuletzt wieder etwas stabilisiert hat. Und seit unserer letzten Aufgabe hat man ja eben auch nochmal gespielt in der Liga gegen den KSC 0:0. Und ja, letztendlich glaube ich, bist Tim, du jetzt der Einzige, der das Spiel halt gesehen hat. Von daher wollen wir da jetzt auch gar nicht so ewig drüber reden. Ich glaube, es ist jetzt ja auch schon lange genug her. Aber vielleicht hast du ja doch noch, das ist ja doch das ein oder andere noch aufgefallen, was du uns gerne noch erzählen würdest, was wir verpasst haben.
Ja, also ich glaube tatsächlich, über dem Spiel stand schon irgendwie die Überschrift, wir wollen erstmal sicher stehen und dann gucken wir mal. Man ist ja auch mit einer Dreierkette irgendwie dann in das Spiel gegangen und sehr viel spielte sich tatsächlich ja, im neutralen Bereich ab. So richtig große Chancen hat man da auch kaum gesehen. Es ist tatsächlich witzig, in meinen Unterlagen habe ich mir vor allem immer aufgeschrieben, welche Spieler irgendwie gar keine Bindung zum Spiel hatten, also die man kaum gesehen hat. Am Anfang bis zur 20. Minute waren Muslia und Schinter Appelkamp eigentlich gar nicht zu sehen. Zum Ende der ersten Halbzeit habe ich mir dann plötzlich aufgeschrieben, dass Zimbo komplett abgetaucht war und gar nicht mehr am Spiel teilgenommen hat. Also insgesamt passte da sehr wenig. Das war sehr ernüchternd, nachdem ich die Spiele vorher nicht gesehen hatte. Das Einzige, was irgendwie gut gepasst hat, ist so, dass die Arbeit gegen den Ball auch bis hin zu Cedric Itten, der mir da auch positiv aufgefallen ist, weil er viel gewühlt und gearbeitet hat. Und zur Halbzeit war es ja auch irgendwie, weiß nicht, 0,4 zu 0,3 Expected Goals, so war das Spiel. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen besser. Man hat ja das erste Mal dann, oh, ihr habt so eine schöne Folge letzte Woche aufgenommen, aber korrigiert mich nochmal, Zeller war richtig, ne? Jan Zeller hat man dann das erste Mal eingewechselt, um mit zwei Spitzen zu spielen. Und es hat am Anfang auch erstmal ganz gut ausgesehen. Er wurde dann nochmal steil geschickt und wenn er da an den Ball gekommen wäre, wer weiß, vielleicht wäre das der perfekte Auftakt in seine Fortuna-Laufbahn geworden, aber Ach, insgesamt war es dann nach den ersten 15 Minuten wieder ein sehr chancenarmes Spiel. Und auch die Stimmung trotz Fortuna für alle hat sich dem irgendwie angepasst. Kam zumindest am Fernseher so rüber, dass das alles relativ schwach war. Auffällig war noch, Muslia hat es öfters aus der zweiten Reihe probiert, weil tatsächlich Karlsruhe hinten gut gestanden ist und dicht gemacht hat. Und da war auch sein Visier oft nicht gut eingestellt und er hat dann sehr weit drüber geschossen. Ja, gute Chancen habe ich mir eigentlich nur zwei, drei notiert und insgesamt ja, war das schon ja nicht sehr hoffnungsmachend, weil man nicht gesehen hat, wie man in den nächsten Spielen Mannschaften auseinanderspielen will.
Aber ja,
Wo man
trotzdem auf jeden Fall
ist.
positiv zu vermerken,
Ja.
dass man das erste Mal diese Saison zu null gespielt hat und anscheinend
Ich
ja auch
glaube,
sehr, sehr
das
wenig
war.
zugelassen hat. Also das ist ja,
Ja.
also wenn ich mir das so
Das war
anhöre, was
das
du da erzählst, genau,
Ziel.
ist das ja was ganz anderes als das, was wir halt in den ersten Saisonspielen der Fortuna so gesehen haben. Also ganz interessant, dass da jetzt zumindest für dieses Spiel erstmal eine Trendwende ja, halt irgendwie realisiert worden zu sein scheint. Also finde ich schon spannend, auch dass man sich jetzt ja, auch wenn ich mir die Interviews von Daniel Thun so durchlese, erstmal darauf festzulegen scheint, dass man jetzt mit Dreierkette spielen will. Und deswegen hätte ich auch ganz besonders irgendwie auch nochmal an dich die Frage zu zwei Personalien, die dafür wirklich halt eben auch sehr, sehr wichtig sind. Zum einen, ja, wie hat sich Elias Eguli geschlagen, der halt wieder in der Startelf gestanden hat? Und dann eben zum anderen, wie war Lundahl auf der rechten Schiene, der ja nach allem, was man so lesen kann, ja wirklich scheinbar eine echte Alternative zu sein scheint. Und das haben wir ihm ja, glaube ich, vor der Saison hier im Podcast alle nicht so richtig zugetraut.
Ja, also bei Elias Eguli möchte ich tatsächlich sagen, der Junge ist noch sehr jung. Man sollte ihm Zeit geben, aber dass er zur Halbzeit ausgewechselt wurde, na gut, das lag natürlich daran, dass man irgendwie das mit Zilla das Spiel irgendwie offensiver ausrichten wollte, aber dass er eher eine der drei Innenverteidiger ist, der dann weichen muss, liegt auch schon daran, dass man halt, dass er nicht so unbekümmert vielleicht rangeht, wie man das ja vielleicht auch von einem jungen Spieler manchmal sieht. Also in der 16. Minute zum Beispiel, da klärt er lieber zur Ecke und geht auf Nummer sicher, obwohl eigentlich Florian Kastenmeier den Ball extrem locker hätte fangen können. Und also man merkt schon, er möchte auf keinen Fall irgendeinen Fehler machen, traut sich noch nicht so viel zu. Und ich denke mal, da muss er von Daniel Thun weiterhin das Vertrauen bekommen. Dann hat er vielleicht auch die Chance, diese Unsicherheit, die man schon irgendwie gespürt hat, noch abzuschütteln. Lundahl hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich meine, klar, der Vergleichswert in dieser Saison erstmal Moritz Heier, der ja da auf der Position auch irgendwie eigentlich nicht aufgehoben ist, aber hat sowohl hinten teilweise Sachen ausgebügelt, zum Beispiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat er vor Schleusener noch gerade geklärt, als auch ja, eine Flanke von Muslia als erste gute Chance aufs Tor geköpft. Also er ist da plötzlich zum Kopfball gekommen. Also hatte seine Akzente vorne und hinten und könnte jetzt erstmal vorerst sich in der Startelf meiner Meinung nach festgespielt haben, ja.
Ich wollte noch zu Eguli sagen, also so jung ist er ja auch nicht mehr, ne? Der ist 23,
Ja,
also der ist genauso
unerfahren
alt
halt.
wie,
Der muss
ja,
ja.
genau, der
Ja.
ist halt einfach noch nicht lange
Richtig,
Profifußballer. Also
richtig,
im Sinne
genau.
von mal gucken, ob er es überhaupt wird, so, deswegen, ich würde da auch nicht erstmal nicht zu hohe Erwartungen haben. Ich
Genau.
fand, ich habe den ja in einem Spiel gesehen, wo ich ihn doch schon ziemlich gut fand. Das war es, ja, schon wieder vergessen, da wo
Ja,
er
eins
sein
der
Debüt hatte.
Testspiele, ne, glaube ich.
Nee, wo er sein Debüt
Ach,
gespielt hat.
okay. Ja. Das muss
Genau,
das
gegen Paderborn. Ja,
Spiel gegen Paderborn
genau.
gewesen
Aber da
sein,
würde ich
das
jetzt
gesehen
auch sagen, da kommen wir vielleicht auch später nochmal in anderem Zusammenhang zu. Ich würde mir da jetzt nicht so riesen Hoffnungen machen, dass er auch krass durch die Decke geht, sondern es kann natürlich passieren, dass der einfach ein sehr solider Spieler wird. Hat man ja auch mit Oberdorf gesehen, der irgendwie sehr spät erst nochmal diesen Profi-Weg da gegangen ist. Aber genau, ist
Naja, gut.
vielleicht einfach nicht so überraschend. Ja.
Er hat natürlich einfach ein Gardemaß, ist extrem groß, das ist natürlich für die
Ja,
Kopfballstärke schon mal
genau.
extrem nice, aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch erstmal abwarten. Man hat ja nochmal nachgelegt auf der Innenverteidigerposition und was das halt auch für Elias Eguli heißt, so wie viel Platzzeit er überhaupt bekommen wird, das steht für mich auch gerade erst nochmal in den Sternen, so.
Ja, aber gerade wenn man jetzt wirklich auf die Dreierkette geht, dann wird da, glaube ich, über kurz oder lang immer mal wieder ein bisschen was abfallen und an Spielzeiten. Und da können wir uns, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir da halt eben jetzt noch so ein aufstrebendes Talent eben in den Reihen haben. Also finde ich sehr, sehr spannend, da diesen Weg weiter zu verfolgen. Ja, zu Cela hast du ja schon ein paar Sätze gesagt. Hat dann die erste Halbzeit für die Fortuna gespielt, direkt nach seiner Verpflichtung und da eben noch nicht so großartig glänzen können. Das war aber jetzt ganz anders in dem Test in der Länderspielpause gegen RC Genk oder Genk, einen belgischen Europa League-Teilnehmer. Den die Fortuna einfach mal locker mit 4:0 besiegt hat. Ich glaube, wir haben jetzt das Spiel alle nicht gesehen, aber und da muss man jetzt auch nicht so viel hineininterpretieren, aber trotzdem war das mal ein Ergebnis, wo ich mal ganz kurz aufgehorcht habe, als ich das mitbekommen habe. Und ja, eben auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass ja, Celada halt eben 3 Tore erzielt hat und halt auch nicht irgendwelche Tore, sondern zwei Freistoßtore und ein weiteres Distanzschusstor. Also ja, bin ich super gespannt, ob der diese Qualität halt eben auch in den Liga-Alltag mit überführen kann.
Ja, das
Die
wäre.
Zusammenfassung, die Fortuna reingestellt hat, ist ja quasi ein einziges Crazy Skills and Goals Video von Jan Sela. Ja, zweimal mit rechts ruhend, einmal mit links aus dem Spiel. Sah schon gut aus. Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend jetzt zu sehen, wenn wir gute Freistoßsituationen bekommt, ob das jetzt auch unser Freistoßschütze ist. Ich schätze dann schon. Und dann kann man ja
Ja,
was
man muss schon
erhoffen.
gucken. Ich meine, Rasmussen hatte ja auch einen direkten Freistoß schon in einem Testspiel versenkt. Aber der ist ja ein bisschen
Ja.
ins Hintertreffen geraten.
Und Muslia, also den würde ich ja eigentlich fast als allererstes
Ja.
immer noch spielen lassen. Aber wie gut ist das, dass wir einfach mal
Ja, der
jetzt
hat auch diesen.
auswählen können? Also,
Ja.
dass wir halt einfach verschiedene Leute haben, die das können. So, also das finde ich.
Nicht zuletzt, ja. Nicht zuletzt, weil natürlich Shinta sich mal wieder verletzt hat, der es ja sonst irgendwie noch ganz gut kann.
Ja, das war natürlich die schlechte Nachricht, die man da wieder mitgenommen hat aus diesem Testspiel, dass sowohl Rossmann sich leicht verletzt hatte, beziehungsweise glaube ich auch noch eine OP da irgendwie anstand, soll aber wohl recht bald wieder fit sein, aber auch, dass es da wieder so einen kleinen Rückschlag gibt in dieser ja doch etwas längeren Krankengeschichte. Ist natürlich irgendwie nicht positiv und ja, dass Schinter halt irgendwie den nächsten Muskelfaserriss zieht, während Emma ja sowieso mit dem x-ten Muskelfaserriss ja sowieso gerade schon wieder seit ein paar Wochen zuschaut, ist halt auch einfach nur bitter und ja, aber gehört halt eben mit dazu und ja, man nickt das als Fan halt einfach nur irgendwie lethargisch ab.
Ja, ist auf jeden Fall so, wenn man Zela irgendwie aus der zweiten Reihe schießen kann. Das probieren El Asusi, Muslia, Rasmussen auch. Dann hoffe ich mal, dass in der Zukunft nicht, also zu häufig aus der Distanz abgezogen wird, weil, wie gesagt, die ganzen Muslia-Versuche gegen Karlsruhe waren schon alle immer deutlich zu hoch. El Azouzi hatte nochmal einen guten Distanzschuss. Aber vielleicht kann das ja auch die Möglichkeit sein, wenn Cella irgendwie einen guten Schuss aus der Distanz hat, ihn als hängende Spitze so hinter Cedric Itten auch einzusetzen und gar nicht auf einer Linie, dass er dann auch irgendwie möglicherweise den Part geben kann. Gerade wo Shinta jetzt von der 10 erstmal weggedacht werden muss.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Teil auch zu und gucken auf das, was halt neben dem Platz noch alles so passiert ist seit unserer letzten Aufnahme. Und das ist ja schon auch einiges, denn ja, vor einer Woche hat das Transferfenster geschlossen und Fortuna hat eben sowohl nochmal zugeschlagen auf dem Transfermarkt als eben auch den ein oder anderen Spieler abgegeben. Und ja, da können wir vielleicht dann irgendwie zunächst mal auf die Abgänge schauen. Und ja, da kann man eben als erstes Jonas Niemetz nennen, der in die dänische erste Liga wechselt für eine Ablöse von 150.000. Schreibt, glaube ich, die Rheinische Post ungefähr, dass es in dem Bereich liegen soll. Allerdings können da noch ein paar Boni dazukommen, wodurch sich diese Summe erhöhen würde. Außerdem soll die Fortuna eben auch noch eine Weiterverkaufsklausel haben. Und ja, wir wissen ja, glaube ich, auch schon relativ lange, dass Jonas Niemetz mit der Spielzeit, die er bei der Fortuna bekommen hat, sehr unzufrieden war. Also das war jetzt nicht das erste Transferfenster, wo er darauf gepocht hat, dass er eigentlich gerne wechseln würde. Und man hatte es ihm, glaube ich, versprochen, dass man das auf jeden Fall möglich macht. Er hat jetzt ja, war jetzt ja auch in der bisherigen Saison bei den paar Spielen völlig außen vor. Und ja, da kann man, glaube ich, auch einfach sagen, dass das halt ein Spieler ist, der uns ja einige, beziehungsweise auch sogar vielleicht viele schöne Momente bereitet hat, aber wo es dann jetzt irgendwann eben auch nicht mehr weiterging und von daher ja, wahrscheinlich auch einfach die richtige Entscheidung für alle Parteien, dass man ihn da hat gehen lassen, oder?
Ja.
Ist so, genau. Aber ich würde auch sagen, es ist halt einer der Spieler, die man schon auch sehr geliebt hat, irgendwie. Trotz natürlich der Sachen, die er nicht gut konnte, konnte er auch einige Sachen sehr gut und hat natürlich ein paar ganz herausragende Momente uns beschert und war, glaube ich, auch ein geiler Typ, war aber auch, glaube ich, sehr dicke mit Jamil Siebert. Das heißt, es passt auch, dass dieses Duo sich zusammen auflöst. Ist für mich aber, war es schon auch irgendwie noch eine Identifikationsfigur. Aber ich habe neben diesen Toren, die als Closer, wie wir ihn ja mal betitelt haben, auch noch eine Szene vor Augen, irgendwann in der Verlängerung gegen Bochum, wo er irgendwie alle verzweifelten Versuche immer wieder knapp gescheitert sind und er hatte auch irgendwann, ich glaube sogar, das muss in der zweiten Hälfte der Verlängerung gewesen sein, dann auch nochmal so ein Abschluss oder fast Abschlusssituation vom Fünfer und sowas hat, was dann auch wieder schief geht. Also das ist auch sehr präsent. Also irgendwie ist Jonas Niemetz auch mit dieser unvollendeten Aufstiegsmannschaft sehr verbunden bei mir. Und deswegen auch hat er einen festen Platz in meinem Herzen.
Ja, bei mir überwiegen dann doch die typischen Erinnerungen, die wahrscheinlich die Fortuna-Fans, die uns jetzt auch gerade zuhören, direkt aufploppen haben. Also das Tor gegen Köln natürlich ist unvergessen. Und wie er im Alleingang das Spiel in Magdeburg gedreht hat, quasi. Also das sind so meine Jona-Nimic Dinge, die ich mir gerahmt in meine Erinnerungsgalerie hänge.
Ja, und was ich da auf jeden Fall auch noch anfügen würde, ist ja eigentlich der dritte große Jonas Niemetz-Moment, nämlich sein Profidebüt im DFB-Pokal-Achtelfinale in Nürnberg.
Ja.
Es geht ins Elfmeterschießen, alle treffen sich und dann ducken sich bei Fortuna der ein oder andere gestandene Profi halt weg und dann nimmt sich eben Jonas Niemetz den Ball und sagt, komm, ich schieße den Elfer hier bei meinem Profidebüt und er ist eben der Einzige, der verschießt. Fortuna scheidet aus. Und ja, was aber eben auch, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass er ab dem Moment einfach so eine Art Publikumsliebling war, ne? Weil irgendwie alle da mit diesem jungen Burschen irgendwie mitgefühlt haben, der sich das halt einfach zugetraut hat in seinem Debüt. Und ja, und ich glaube, so auch gerade mit diesen beiden Wörtern, irgendwie Mut und Misserfolg, können wir Fortuna uns ja auch alle irgendwie ganz gut identifizieren vielleicht. Und das hat ihn hier auf jeden Fall
Oh, das finde ich jetzt aber sehr
durch seine
schön.
Zeit getragen.
Ja. Ja.
Ja,
Er
Misserfolg
trifft
ist vielleicht auch so
übrigens,
ein,
er
ja.
trifft ja übrigens jetzt auf Fiete Aab und Tom Tribul und andere deutsche Spieler, die man irgendwie noch aus der Bundesliga kennt. Also ich glaube, da wird er seinen neuen Homie schon finden.
Ah,
Ja.
interessant.
Und
Hast du den
generell
Verein
finde ich es ja
gerade
schon auch
noch? Das ist
geil.
Odense
Odense.
BK, ne? Genau. Das
Ja.
ist bestimmt
Ist
irgendwie ein
schon
deutscher
geil.
Trainer oder deutscher Sportdirektor oder sowas. Das wäre jetzt
Ja,
natürlich interessant.
Alexander
Ach,
Zorniger
das war's, natürlich. Ich erinnere mich, ja.
ist dort.
Ach, schön. Diese Seilschaften, das ist irgendwie immer nett. Ja.
Träumchen. Ja, aber wünschen wir ihm sehr viel Erfolg und dem Odense BK natürlich auch, weil Unani jetzt viele Tore für ihn schießen wird, mit seinem Buddy Tribul zusammen.
Ja, und ich finde es auch wirklich spannend. Also gerade bei Niemetz finde ich es super spannend zu sehen, ob der halt in der Liga, wo er vielleicht doch noch ein bisschen mehr Platz hat, wo er vielleicht mal irgendwie noch 2 Zehntelsekunden mehr Zeit hat, um halt einen Ball jetzt vielleicht nicht super sauber zu verarbeiten, aber um den halt zu kontrollieren oder um eine Entscheidung zu treffen, ob der dann halt irgendwie mehr aus seiner Physis und seiner Geschwindigkeit machen kann. Also finde ich wirklich spannend und falls das der Fall wäre, könnten wir da eben wirklich eben auch über diese Weiterverkaufsklausel auch noch davon partizipieren und würden uns einfach natürlich auch freuen, wenn er da eben reüssieren kann.
Vielleicht ja bald in Newcastle oder so und dann müssen wir keine Juwelen verkaufen, mal eine Saison lang, weil die Verkaufsklausel uns schon 15 Millionen beschert. Naja.
Ja, der nächste Spieler, der die Fortuna verlassen hat, zunächst für ein Jahr zur Leihe ohne Kaufoption, ist Giovanni Haag. Ja, glaube ich, auf den Tag genau, mehr oder weniger, nachdem die Fortuna ihn verpflichtet hat, um auf den kurzfristigen Abgang von Ao Tanaka zu reagieren, gibt man Giovanni Haag eben wieder ab, wechselt in die zweite französische Liga zurück zu Red Star Paris. Ja, nach PSG und dem FC Paris, der City Group gehören, glaube ich, so der erste und einzige einigermaßen sympathische Verein, den es da gibt. Ja, auf jeden Fall auch jemand, der eigentlich ab dem ersten Moment hier irgendwie nie so richtig reingefunden hat. Und ja, die Fortuna hat es jetzt ja eben auch kommuniziert, dass Giovanni Haag eigentlich auch ab dem ersten Moment hier ja eben an Heimweh gelitten hat, sich nicht richtig reingefunden hat und deswegen eben auch über die ganze Zeit, dieses ganze Jahr über hier eben nie wirklich seine Leistung abrufen konnte. Und das war eben auch zu sehen, ne? Es hat irgendwie einfach nicht gepasst. Und ja, von daher glaube ich einfach eine Lösung, die auch sehr, sehr gut ist, dass man die jetzt eben noch so spät hat finden können, wo man ihm auch einfach nur hoffen, also einfach nur wünschen kann, ja, dass er halt in einem vielleicht doch etwas gewohnteren Umfeld eben wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet.
Ja, also bleibt ihm zu wünschen, weil er spielt jetzt demnächst im Bauer-Stadium. Ich weiß nicht, Bauer-Stadium. Ich finde es einfach großartig, so heißt das Stadion vom Red Star Soccer Club.
Würde ich auch sagen, man hat ja gesehen, die Leistungen waren jetzt nicht so katastrophal, aber wenn dann ein Spieler sich einfach nicht wohlfühlt, dann ist es ja für niemanden eine sinnvolle Sache, dass er bleibt. Von daher wird das schon seine Richtigkeit haben.
Ja, es wirkt irgendwie auch, glaube ich, bei dieser ganzen Geschichte nicht so, als ob man da jetzt wirklich noch damit plant, dass das insgesamt irgendwann hier nochmal weitergeht. Also ich glaube, die mit sehr, sehr großem Abstand wahrscheinlichste Lösung ist, dass ja die Fortuna hofft, eben Giovanni Haag eben nach diesem Jahr einfach wieder verkaufen zu können. Und ja, ich meine, es wäre natürlich absolut wünschenswert, wenn er jetzt da eben sofort wieder zu alter Stärke zurückfindet und sich dann halt eben auch sagt, so, boah, ich will bei der Fortuna nochmal richtig angreifen und hier dann nochmal, ja, hier sich nochmal durchsetzt, wäre natürlich absolut hervorragend. Aber ja, ich glaube, die wahrscheinlichste Lösung ist es halt eben nicht. Von daher würde ich fast vermuten, dass wir Giovanni Haag das letzte Mal in einem Fortuna-Trikot bereits haben spielen sehen. Und dass das, auch wenn es jetzt eben nur eine einjährige Leihe ist, dass es ja eben die Ankündigung eines ja, des richtigen Abschieds letztendlich sein wird. Aber natürlich auch ganz nett, weil man jetzt eben als Fortuna-Fan dann immer mal wieder mit einem halben Auge auf die ja, französische zweite Liga schauen wird diese Saison, denke ich. Ja, mit einem halben Auge kann man auf jeden Fall auch in die dritte Liga in Deutschland schauen, und zwar zu Energie Cottbus, weil ja, King Manu dorthin gewechselt ist und auch nochmal ein Jahr dorthin verliehen wurde, nachdem er ja letztes Jahr schon ein Jahr in der dritten Liga als Leihspieler für Hansa Rostock unterwegs war. Hatte man ja, glaube ich, wahrscheinlich auch noch so ein bisschen überlegt, ob man ihn halt als diesen fünften Innenverteidiger, vielleicht noch als ja, so eine Option, wenn im Mittelfeld irgendwie auch mal Not am Mann ist, ob man ihn da behält, einfach als so ein Kaderspieler. Hat sich dann aber, glaube ich, letztendlich dafür entschieden, dass es wichtiger ist, ihm diese wichtige Entwicklungszeit halt zu geben. Und ja, und ich glaube, für King Manu ist es auf jeden Fall eine richtig gute Herausforderung, sich dann halt eben auch bei einem Drittligist als Stammspieler zu etablieren.
Ja, dann wird man mal sehen, ob das klappt.
Hoffen wir es. Genau. Ich finde es nur
Ja.
lustig, dass also Sätze wie mit halbem Auge werde ich nach Cottbus schauen, sind eigentlich irgendwie Sätze, die man nicht sehr häufig sagt im Leben, beziehungsweise es nicht so wahrscheinlich ist, dass man die mal sagt, aber jetzt gerade trifft es vielleicht zu.
Ja, man guckt ab und zu, vielleicht hat er gespielt und dann guckt man sich an, wie er gegen RB Leipzig performt, wenn er denn Stammspieler wird im Pokal und dann gut ist.
Ja. Ja, ehrlicherweise eher weniger werde ich vermutlich das nächste Jahr verfolgen, was die zweite Mannschaft von Sturm Graz so treibt. Denn das ist, wo letztendlich Dennis Jastremski hingewechselt ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Jastremski da ja, vielleicht irgendwie auch die Hoffnung hat, dass er sich über die zweite Mannschaft da nochmal für die erste empfehlen kann. Möchte man natürlich irgendwie auch nicht grundsätzlich ausschließen, aber dass es halt letztendlich die zweite Mannschaft von Sturm Graz ist, so, das zeigt, glaube ich, auch deutlich, ja, wo im Augenblick sich halt die Karriere von Jastremski befindet und dass ja, dieser Wechsel zur Fortuna hier letztendlich gar nicht karrierefördernd eben gewesen ist.
Ja, das ist so. Auch bei Jastrzemski, glaube ich, auch der war, wie ich das so über Social und über Sachen mitbekommen habe, sehr integriert in die Mannschaft und war also zumindest vor 2 Jahren und so war sehr, sehr beliebt, glaube ich, schon auch in der Mannschaft. Deswegen tut es mir menschlich natürlich leid. Dass er da hier nicht sein Glück finden konnte und wünsche ihm natürlich trotzdem alles Gute und vielleicht wird ja auch eher sein Tempo dann in der österreichischen zweiten Liga. Sind die in der zweiten? Ja, ich glaube schon, ne?
Ja, ich
Sturm
glaube,
Graz
der.
2.
Ja, ich glaube schon.
Ja, genau. Vielleicht wird auch das ihm guttun und vielleicht wird er vielleicht zu einem anderen guten Zweitligisten wechseln können dann oder so. Auch hier
Genau.
alles Gute.
Alles Gute auf jeden Fall. Ich glaube ja, der Weg in die erste Mannschaft, ich meine, die spielen jetzt Europa League, ist wahrscheinlich sehr lang. Dafür bin ich aber auch nicht Kenner des österreichischen Fußballs, aber ich wollte auf jeden Fall sagen, sollte er dennoch auf sich aufmerksam machen und plötzlich an der ersten Mannschaft auf der Bank sitzen, dann können wir, wenn ihr mich hier in Berlin besuchen kommt, am Wochenende vor dem Spiel gegen Berlin gerne das Europa League Match Celtic Glasgow gegen Sturm Graz gucken und gucken, ob er eingewechselt wird. Ja.
Ja, bis dahin hat er auf jeden Fall noch einen weiten Weg vor sich in kurzer Zeit, würde ich sagen. Aber das wäre natürlich ein sehr schöner Plot-Twist. Ja, ich glaube, man kann aber schon nochmal feststellen, dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die Fortuna an der Stelle große Teile des Gehalts weiterzahlt, weil er jetzt hier, glaube ich, gar nicht so unfassbar schlecht verdient hat. Und ja, wenn halt ein Platz in der zweiten Mannschaft von der österreichischen Mannschaft für ihn frei wird, kann man sich, glaube ich, vorstellen, was da für Gehälter gezahlt werden. Ja, also ich vermute schon, dass die Fortuna da mindestens drei Viertel des Gehalts eben weiterzahlt und erinnere mich dann halt eben auch noch an den Moment, als er verpflichtet wurde, was ja, glaube ich, so ungefähr 2 Jahre her ist und wie sehr wir uns, wie auch wie sehr ich mich da geärgert habe, dass man da
Vor
letztendlich
allem du, ja.
einen, ja, vor allen Dingen ich, dass man da einen Dreijahresvertrag ausgestellt hat, weil eigentlich klar war, dass es letztendlich dort enden würde. Und es ist ja auch nicht so, als ob das irgendwie zumindest in den ersten ein, 2 Jahren irgendwie noch ganz, ganz gut funktioniert hätte, sondern es hat ja eigentlich ab dem ersten Moment, also da, als er halt ganz frisch dazu kam, weiß ich, dass wir halt alle kurz sehr, sehr begeistert von ihm waren, weil der halt einfach diese unfassbare Geschwindigkeit mit reingebracht hat, wo man einfach in den Jahren davor überhaupt nicht drauf geachtet hatte beim Kader zusammenstellen oder sehr, sehr wenig drauf geachtet hatte. Also es gab einfach niemanden sonst, der das im Kader hatte, weswegen er dann ja am Anfang auch relativ viel Spielzeit gesehen hat. Also ich erinnere mich da eben auch an ein Freitagabendspiel, glaube ich, beim HSV vor ziemlich genau 2 Jahren. Was man letztendlich dann 1:0 verloren hat, wo Daniel Thun, glaube ich, das erste Mal nicht mehr auf Daniel Ginczek vertraut hat, aber eben Vincent Vermain noch nicht vertraut hat und man deswegen dann mit Dennis Jastremski in der Sturmspitze
Im
aufgelaufen
Sturm,
ist.
richtig. Ja,
Ja,
you're
das hat eben nicht so gut funktioniert. Da waren
right.
wir, glaube ich, auch alle drei im Stadion, ne? In Hamburg. Das erinnert mich auch noch. Ja, aber eigentlich war das letztendlich, glaube ich, dieser Tag in der Startelf beim großen HSV war eben das Highlight der Karriere von Dennis Jastremski bei Fortuna Düsseldorf und ab da ging es eigentlich steil bergab und hat ja dann eben auch jetzt seit sehr, sehr, sehr langer Zeit einfach gar keine Rolle mehr gespielt.
Ja, wobei ich dieses Spiel jetzt eher Daniel Thun als Dennis Jastremski anlasten würde. Also mein Gelächter galt jetzt nicht Dennis Jastremski tatsächlich, sondern Daniel Thun, der diesen Bold-Move gemacht hat in diesem HSV-Spiel, über den wir uns ja, glaube ich, auch ausreichend abgefuckt haben in der Folge. So, statt zu sagen, ja, ich erinnere mich gut.
Ja,
Keine gute Entscheidung damals. Diese
ganz
Aufstellung.
lange, ganz lange keine Rolle mehr gespielt bei der Fortuna unter Daniel Thun hat auch Jordi de Weijs. Und das war eigentlich der letzte auf der Liste derjenigen, die die Fortuna eigentlich in dieser Transferphase unbedingt noch abgeben wollte. Und das hat letztendlich nicht funktioniert. Jordi de Weijs ist halt immer noch im Kader der Fortuna und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nehme so kleine Zeichen wahr, als ob man vielleicht jetzt einfach mit Jordi de Weijs als fünftem Innenverteidiger plant und was halt gerade, wenn man halt mit plant, regelmäßig mit Dreierkette zu spielen, eben auch dafür sorgen wird, dass er ab und zu mal Spielminuten sehen wird. Und der hat ja eben auch schon die ersten Spielminuten jetzt gegen Karlsruhe gesehen oder vielleicht auch nur Sekunden. Da ging es ja wahrscheinlich eher darum, dass er halt irgendwie nochmal eine Ecke ins Tor köpft, ganz am Ende. Aber es kann natürlich trotzdem ein kleiner Fingerzeig sein. Aber was mich dann wirklich stutzig gemacht hat, ist, dass ich halt heute, wenn ich ja, einen Artikel in der RP lese, da ganz hinten und am Ende irgendwo ganz vorsichtig Daniel Thun, als er über die Stärken eines anderen Innenverteidigers spricht, darüber redet, wo genau er die Stärken von Jordi de Weijs in der Dreierkette sieht und wie das mit dem Aufbau funktionieren könnte, so dass ich halt ja mir schon irgendwie denke, okay, man scheint ihm halt irgendwie eine faire Chance zu geben und er wird bestimmt nicht die Sterne vom Himmel spielen, aber es ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir dann doch noch ein paar Minuten von Jordi de Weijs eben in dieser Hinrunde sehen werden.
Ja, und ich würde sogar noch fast arguen, weil wir vorhin ja schon Eguli angesprochen haben. Vielleicht ist er halt auch Nummer 4 bald, weil ich sehe das ähnlich. Also ich habe es auch eher so gedeutet, dass der diese Einsatzminuten bekommt, weil er wieder näher an den Kader und so ranrückt. Und naja, der hat ja schon auch mal gezeigt, was er wirklich kann. Ich weiß, das hat jetzt lange nicht geklappt, also auch nicht bei seinem Leihverein und so. Aber naja, ist halt trotzdem irgendwie ein erfahrener Spieler, der auch in guter Form sehr, sehr viel für die Fortuna schon geleistet hat. Und mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, weil, da komme ich nochmal ganz kurz zu den Abgängen, die wir schon besprochen haben. Mir fehlen gerade einfach, mir fehlt einfach der Kontakt zur Mannschaft. Und Jordi de Weijs ist einer der wie Zimbo oder auch Schinter oder Kastenmeier, der sich da gerade wahrscheinlich eine Legacy aufbaut, habe ich das Gefühl. So liegt natürlich auch daran, dass ich so wenig bisher mitbekommen habe aus Gründen, aber das dauert, bis man sich wieder mit so einer Mannschaft so identifiziert. Und Jordi de Weijs, der auf dem Platz steht, sorgt bei mir auf jeden Fall schon mal um eine große, graduelle Verbesserung meiner Identifikationsfähigkeit mit dieser Fortuna-Mannschaft, die da spielt. Deswegen wünsche ich mir das auch.
Ja, du hast schon recht. Also bei so einem Umbruch, da fällt es einem wirklich erstmal irgendwie ein bisschen schwerer, wieder mit so einer Mannschaft zu connecten. Das geht mir ehrlicherweise ganz genauso. Das geht natürlich irgendwie schneller durch Erfolg, so wie das wahrscheinlich gerade irgendwie in Hannover ist. Ne, wenn du halt sofort irgendwie alles gewinnst, so, dann kann man sich halt irgendwie über den Erfolg mit der Mannschaft identifizieren. Aber ja, ansonsten braucht das halt, glaube ich, einfach Zeit oder weiß ich nicht, vielleicht mal ein gewonnenes Elfmeterschießen zu Hause gegen Freiburg im DFB-Pokal. Damit da halt irgendwie mal einfach irgendwie eine Geschichte entstehen kann. Und ja, und man muss aber, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Ja, sehe ich ganz genauso.
Wollen wir mal über die noch neu Verpflichteten sprechen, bevor wir uns sehr verhaken hier, oder?
Absolut. Die Fortuna hat nämlich eben auch noch zwei weitere Spieler verpflichtet, um diesen großen Umbruch, diesen Umbau der Mannschaft in diesem Transfersommer abzuschließen. Man hat natürlich nicht als direkten Ersatz für Jamil Siebert, aber eben um diesen Platz eines Innenverteidigers mit Startelfpotenzial zu füllen, einen norwegischen Innenverteidiger verpflichtet, Jesper Daaland. Kommt per Laie mit Kaufoption allerdings aus der dritten englischen Liga, aus der League One von Cardiff City. Die sind letztes Jahr aus der Championship, also der zweiten englischen Liga, abgestiegen. Da hat Daaland erstmal relativ regelmäßig gespielt, aber je mehr es eigentlich bergab ging in dieser Saison von Cardiff City, desto weniger hat eben auch Daaland gespielt, hat da letztendlich auch keine gute Saison gespielt, war auch erst im Sommer zuvor aus der norwegischen Liga dorthin gewechselt und hat sich dann eben nicht wirklich durchsetzen können und war, glaube ich, dann am Ende zur Zeit des Abstiegs dann relativ außen vor und hat eben auch die große Hoffnung, dass er halt seine Karriere hier wieder auf den richtigen Weg bringt und ja, diese Hoffnung hat die Fortuna natürlich auch. Mit 1,91 ein sehr großer Innenverteidiger, auch ziemlich stabil, glaube ich, so von der Physis. Allerdings ist wohl gerade die Physis das gewesen, womit er am meisten Probleme gehabt hat. Also gerade mit diesen Wandspielern, Wandstürmern in der englischen Championship ist er wohl gar nicht gut zurechtgekommen und ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie der auf dem Platz aussehen wird, weil eigentlich sowohl diese paar Scouting-Berichte, die man so im Internet findet, als auch was jetzt zum Beispiel Daniel Thun gesagt hat, ist irgendwie, ja, der kann eigentlich alles ganz gut, aber der hat jetzt irgendwie keine so ganz krassen Stärken, aber hat wohl schon irgendwie einen ganz, ganz ordentlichen Aufbau, kann einen sehr guten ersten Pass spielen, auch wenn das jetzt wohl in der Championship nicht immer so gut funktioniert hat, aber das kann natürlich in der zweiten Bundesliga halt schon wieder ganz, ganz anders sein. Soll auch gar nicht so ungefährlich bei Standard sein, aber halt einfach insgesamt ein relativ großes Profil halt abdecken, aber eben das, was, ja, also diese wirklich starke körperlich gerade eben auch nach vorne im nach vorne verteidigen, die Jamil Siebert mitgebracht hat, das hat er wohl eben nicht.
Ich muss ganz kurz einhaken, weil er hat nicht bei einem norwegischen Erstligisten, sondern bei
Richtig.
Cercle Brügge sehr lange gespielt und hat sich da auch eine ziemliche, Legacy aufgebaut, glaube ich. Hat dann da sehr gut gespielt und ist dann eben zu Cardiff gewechselt, wo es dann gehakt hat. Das heißt, er hat aber schon eigentlich sich da was aufgebaut gehabt. Und eine zweite Sache möchte ich noch hinzufügen: In dem Jan Sela Highlight-Video ist auch noch ein viertes Tor drauf beim Spiel gegen Genk. Und da ist Daland als Zehner unterwegs und spielt den Pass, glaube ich, auf Danny Schmidt, der dann zum Tor führt. Also vielleicht hat er das sich zu Herzen genommen und kann das mittlerweile auch.
Ja.
Ja, sind wir sehr gespannt, den das erste Mal wirklich live in Action zu sehen. Kann natürlich sogar sein, dass das schon in Münster am Sonntag der Fall sein wird. Kann aber natürlich genauso gut sein, dass man da erstmal auf Altbewährtes geht. Aber ja, sind wir wirklich sehr, sehr gespannt. Und ebenso gespannt werden wir vermutlich auch auf den zweiten und letzten Neuzugang der Fortuna vom Deadline Day sein, nämlich auf Tim Breithaupt, ein zentraler Mittelfeldspieler, auch mit Kaufoption ausgeliehen. Die soll wohl ungefähr bei 3,5 Millionen liegen, kommt vom FC Augsburg. Ist, glaube ich, letztendlich beim Karlsruher SC so richtig durchgebrochen, hat sich da einen Namen in der zweiten Liga gemacht, dann zu Augsburg gewechselt. Da sich allerdings nie wirklich durchsetzen können und war deswegen eben auch letzte Rückrunde schon an Kaiserslautern ausgeliehen, hat da auch sofort dafür gesorgt, diese Mannschaft eben zu stabilisieren und wird jetzt wahrscheinlich eben diesen Kaderplatz von Giovanni Haag übernehmen. Ich würde aber fast vermuten, dass er halt eben in der Hierarchie der Startaufstellung dafür sorgen wird, dass eben auch Sotiris jetzt erstmal bis auf Weiteres von der Bank kommen wird, weil das ist ein Spieler mit ganz, ganz klarem Startelfpotenzial und eben auch genau die Art Spieler, finde ich, die wir unbedingt noch gebraucht haben, weil es halt einfach jemand ist, der die zweite Liga kennt, dem du nicht viel erklären musst, der halt ja nicht wie so ein Sotiris zum Beispiel irgendwie erstmal hier ankommen muss, sondern der genau weiß, was es braucht, um eben in der zweiten Liga Erfolg zu haben und der halt auch dem Spiel mit Ball der Fortuna auf jeden Fall gut tun wird. Also das ist jemand, der auf jeden Fall auch im Aufbau wirklich eine gute Rolle spielen kann, der da unbedingt eben den Ball haben will, der da auch ein paar kleine Lösungen finden kann und eben die Kreativspieler halt füttern kann, der halt den Ball vom ersten ins zweite Spieldrittel tragen kann und vielleicht auch mal im zweiten Spieldrittel noch ein bisschen was kreieren kann. Also das ist wirklich was auf den, ja, also da freue ich mich wirklich sehr auf diesen Spieler und auch gegen den Ball ist das halt jemand, der halt einfach weiß, wo er stehen muss, der halt nicht so viel zockt, sondern der halt einfach in so einem Verbund, glaube ich, auch ganz gut funktioniert und es ist für mich einfach ein ganz klares Upgrade und ein Transfer, über den ich mich wirklich deswegen riesig gefreut habe.
Bin ich gespannt, ob deine Prognose da stimmt und man ihn gegen Münster direkt von Anfang an sieht. Bin ich wirklich sehr gespannt.
Ich finde auch gut, genau, ich kann mich Lunur anschließen. Natürlich auch Tim, ich bin auch sehr gespannt. Aber was ich nochmal für beide Zugänge sagen wollte, die haben ja beide. Wenn Daland auch jetzt am Ende nicht mehr so viel, aber trotzdem eine Saison gemacht, wo die beide, also Breithaupt vor allem in der zweiten Saisonhälfte und Daland ja doch über die ganze Saison irgendwie auch über 30 Spiele gemacht. So, das sind Leute, die sind auch gerade im Wettkampf drin, so, ne? Das ist schon, finde ich, ein großes Plus. Und vielleicht kommen wir da. Auch wenn ihr jetzt nichts mehr zu den beiden sagen wollt, über die Schiene auch ganz gut zu unserem nächsten Segment.
Ja, lass mich nur kurz einstreuen,
Ja,
dass ich natürlich
bitte.
begrüße,
Gut.
dass wir drei Tims jetzt im Kader haben. Und dann.
Es wird jetzt inflationär, wobei wir ja auch schon mal Ne, warte mal, der Haier, wann ist denn der Haier? Wir hatten ja auch schon Moritz Kwarteng und Moritz Haier. Hatten wir die beide gleichzeitig? Ja, ne? Also nicht, dass Kwarteng hat ja dann kein Spiel mehr gemacht, weil er sich verletzt hatte, aber immerhin, ja. Ja, gut, dass wir keinen Trainer haben, der Lukas heißt.
Genau,
Ja, meine
aber
Überleitung.
ja.
Meine Überleitung wäre jetzt gewesen, weil wir wollen jetzt darüber sprechen, was halten wir von dem Kader? So,
Ja,
das,
alles.
ja, genau. So, meine Überleitung wäre jetzt gewesen, ich habe mir nochmal angeguckt, wie viele Saisonspiele diese ganzen Neuzugänge von Hannover so gemacht haben in der letzten Saison. Das war mein Großteil meiner Vorbereitung. So. Und das sind alles Spieler, die einfach letzte Saison mehr oder minder durchgespielt haben. So. Und die hat man bei der Fortuna, da hat man halt anders verpflichtet, würde ich sagen. Und das birgt ein gewisses Risiko und wir können jetzt darüber streiten, ob das trotzdem gut so war oder ob das zu riskant oder vielleicht auch falsch war, wie die Fortuna eingekauft hat.
Ja, letztlich ist ein bisschen die Frage, wie insgesamt am Ende die Saison läuft. Wenn man jetzt irgendwie sagt, nach der Länderspielpause bekrabbelt man sich plötzlich und greift am Ende nochmal in den Aufstiegskampf ein und dann fehlen so ein paar Punkte, dann sagt man ja gut. Die brauchten halt erstmal ein bisschen, um wieder warm zu werden mit dem Fußball. Und da hat man schon wichtige Punkte liegen gelassen. Ich ehrlich gesagt glaube nicht daran, dass wir dieses Jahr groß in den Aufstiegskampf eingreifen werden mit dieser Mannschaft mittlerweile. Und aber dass sie natürlich deutlich, dass sie gut genug sein wird, um die Klasse auch ohne große Rechenschieber zu halten, denke ich auch. Von daher ist so ein bisschen die Frage für mich auch, was das im Hinblick bedeutet, ohne jetzt den Stöpsel aus dieser Saison zu machen, aber auf diese darauffolgende Saison und ob das ein perspektivischer Kader ist, um dann
Ja.
den Durchmarsch in der Saison darauf anzugehen.
Also das
Das
halte ich ja für einigermaßen ausgeschlossen, Tim. Weiß ich nicht, ob wir da einer Meinung sind. Aber also man weiß es natürlich wieder. Wie immer können wir nicht ganz genau in die Finanzen der Fortuna schauen und so. Aber dass man jetzt mit diesem Kader einfach noch mal ein Jahr so weitermacht und dann nächstes Jahr die Aufstiegssaison feiert, kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, aber dann ist es natürlich die Brechstange, die einfach einen Riesenauftrag bedeutet für unseren Trainer, mit so vielen nicht voll im Spielrhythmus stehenden Spielern möglichst schnell eine Mannschaft zu formen, die am oberen Ende der zweiten Liga performt. Das ist schon fast unfair ist. Also jetzt zu verlangen, dass da in 0, nichts eine Einheit draus wird, bei Spielern wirklich, die ja teilweise mehr auf der Bank oder auf der Tribüne gesessen haben, als auf dem Platz gestanden haben. Und dann kommen jetzt auch noch so die ersten Verletzungssorgen schon wieder dazu, wo mir Angst und Bange wird, was auch die Erwartungshaltung der Fortuna-Fans in Düsseldorf angeht, dass möglicherweise das auch eine ganz traurige Saison werden kann, wo man sich von Trainer zu Trainer hangelt, um es mal ganz böse zu sagen.
Ja, also so schwarz malen würde ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch, also man sieht ja deutlich daran, wie der Kader gebaut wurde, dass es da eigentlich nicht unbedingt darum geht, einen Perspektivkader für nächste Saison aufzubauen, sondern sie da irgendwie einigermaßen die Waage zu halten, dass man schon auch ein paar Perspektivspieler geholt hat
Genau.
für die nächsten Jahre. Aber das Gewicht liegt schon eher darauf, dass man halt eben diese Saison den Aufstieg mitspielen will, ne? Sonst holst du halt solche Leute wie Muslia. Wie Breithaupt und so weiter, holst du, glaube ich, dann halt eher nicht, sondern sorgst da vielleicht irgendwie für andere Lösungen, die halt ein bisschen günstiger sind oder eben auch mehr Perspektive mitbringen. Und ja, du hast natürlich genau alles schon ganz richtig angesprochen. Das hat eben nicht funktioniert, da halt schnell irgendwie eine Einheit draus zu formen, diese fehlende Match-Fitness irgendwie da zu überdecken. Deswegen ist man einfach schlecht in die Saison reingestartet und man war ja eigentlich ab dem dritten Spieltag dann eben zurück im Pragmatismus-Modus. Aber Daniel Thun ist ja nicht der Schlechteste, wenn es darum geht, pragmatisch zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, so die Erwartungen von uns Fortuna-Fans, also man hat es jetzt ja auch gerade bei dem Segment gehört, sind ja schon auch ein bisschen runtergedampft und angepasst worden. Und ich glaube, wir sind jetzt ja erstmal für die nächsten Wochen erstmal ganz, ganz zufrieden damit, wenn man halt erstmal nicht so richtig abreißen lässt, sondern sich da halt irgendwie erstmal so ein bisschen in der Saison halt festbeißt. Dann kann man halt später immer noch schauen, ne? Und ich glaube, das ist halt eben die ganz, ganz große Aufgabe in dieser Saison, beziehungsweise in dieser Hinrunde, dass man es halt schafft, den Abstand eben nicht so groß werden zu lassen und andererseits halt eben dieser Mannschaft und dem Trainer halt eben noch ein bisschen Zeit zu geben und eben auch nicht so zu überfrachten mit Hoffnung, weil ich glaube, wir haben jetzt alle gesehen, dass da halt eben nicht von jetzt auf gleich irgendwie ein wunderschönes Offensivsystem beziehungsweise ein hervorragendes offensives Arbeiten gegen den Ball halt eben implementiert werden kann, sondern dass das halt eben mit dieser Mannschaft ja schwierig wird und eben ein langer Weg ist, aber dass es das auf jeden Fall auch nicht unmöglich ist, so, ne? Weil letztendlich sind eben nur 4 Spiele gespielt. Man hat eben nach zwei Niederlagen dann jetzt eben auch zweimal gepunktet, sodass man jetzt eben auch voll dabei ist. Und deswegen wäre ich jetzt überhaupt noch gar nicht dabei, diese Saison jetzt irgendwie schon für mehr oder weniger gelaufen zu erklären, sondern bin erstmal gespannt, was jetzt so die nächsten Spiele so bringen und ob die Mannschaft dann vielleicht doch irgendwann den einen oder anderen Schritt halt gehen kann, weil klar, man würde sich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle, Stichwort Außenverteidiger, wünschen, dass es da noch mehr Alternativen gäbe, beziehungsweise vielleicht auch Alternativen mit ein bisschen mehr Qualität. Aber insgesamt ist schon auch ja, sehr, sehr viel Klasse in diesem Kader drin und da kann man schon auch einiges mit erreichen, würde ich sagen.
Ja, aber ich
Aber
glaube,
da würde ich
was
zum
halt.
Beispiel.
Sorry.
Geh du, Tim.
Ja, also ich wünsche mir jetzt einfach, klar, man hat einfach diesen XXXL-Umbruch und dieser Umbruch war auch irgendwie nicht, dass alle zumindest vor Spieltag 1 da waren, sondern dann wurde man noch einer dazugekauft und dann wurden noch wieder welche abgegeben. Für mich ist halt jetzt enorm wichtig, dass ich in den nächsten Wochen, unabhängig jetzt mal von den Ergebnissen, so eine klare erste Mannschaft rauskristallisiert. Die ist ja noch überhaupt nicht zu sehen, so wie wir halt, wir wissen nicht, wer es jetzt dauerhaft, also Itten war auch sehr unauffällig gegen Karlsruhe, am Ende hat er noch mal ein bisschen gewühlt. Ist es jetzt auf Dauer, spielt man eher mit einem Zweiersturm, Einersturm, dann fällt jetzt Appelkamp aus, dann überlegen wir jetzt, wer spielt denn im defensiven Mittelfeld, kommt da jetzt ein Breithaupt mal rein? Und ich sag mal, wenn dann wieder ein Misserfolg kommt, dann sagt man wieder, stell mal um. Ich glaube, was diese Mannschaft jetzt braucht, ist halt einfach so eine klare Idee. Und eine klare Idee auch davon, das sind so die Hierarchien in der Mannschaft und diese Spieler sind gesetzt und das sehe ich momentan halt noch nicht. Man wechselt dann von Vierer auf Dreierkette und also mir fehlt gerade die Fantasie, dass wir das gegen Preußen Münster schon erahnen können, dass sich da gerade etwas herausbildet und kristallisiert. Also mein bestes Beispiel ist, in der Vorbereitung war ich ja total überzeugt von Christian Rasmussen. Und dann bin ich im Urlaub und kriege das alles nicht so richtig mit. Und der ist jetzt plötzlich völlig außen vor und über den brauchen wir gar nicht mehr reden. Und da hoffe ich, dass das jetzt halt ganz schnell geht, dass man halt weiß, okay, das ist jetzt erstmal die erste Elf und dann bilden sich da vielleicht auch Automatismen aus. Aber das darf halt jetzt alles nicht mehr lange dauern und das macht mich ein bisschen nervös.
Ja, also ich würde auch sagen, naja, ich würde sagen, es ist eigentlich einigermaßen logisch noch, dass sich diese erste Elf noch nicht gebildet hat. Wir haben sonst immer viel gemeckert, dass der Kader so spät zusammen war. Jetzt war er ja deutlich früher, zumindest in vielen Grundfesten. Ja, es kam natürlich und ging noch und so, aber dass Sievert gehen würde, war ja eigentlich klar, da musste man warten. Aber es kam schon einige Sachen, die eigentlich ganz gut waren, so zusammen. Und ich finde auch wirklich viele der Transfers, die gemacht wurden, haben ziemlich viel Sinn ergeben. Und jetzt hat man aber vielleicht die andere Krux bei der Sache, dass man eben trotzdem noch Klaus-Allofs-Transfers zu großen Teilen hat, wo es immer wieder darum geht, Spielern, deren Karriere gerade geknickt ist in der Saison zuvor, eine zweite Chance zu geben. Wir erinnern uns an Christos Zölles, hat unter anderem hervorragend geklappt. Also ich sage gar nicht, dass das immer total beschissen ist, aber es kann halt auch schief gehen. Und vielleicht ist jetzt gerade das Problem des Kaders, dass die eben einfach also viele von denen nicht viel gespielt haben. Also ja, selbst innerhalb unseres Kaders von den Leuten, die schon vorher da waren. Ich meine, Schinter war letztes Jahr auch nicht durchgängig dabei. Tim Rossmann lange verletzt und so ist es einfach eine Truppe von Leuten, die nicht seit über einem Jahr durchgängig Wettbewerbsfußball spielen. So, und vielleicht ist das gerade das große Problem dieses Kaders, weil ich habe das Gefühl, dass man an Qualität, das hat Lou vorhin, glaube ich, angesprochen, an Qualität, zumindest auf dem Papier, erstmal auf jeder Position gut besetzt ist. Und deswegen würde ich erstmal auch ein positives Fazit über diese Transferphase ziehen, weil ich das Gefühl habe, man hat überall wirklich Qualität. Also RV, also Rechtsverteidiger, schön, dass Lundal da jetzt gerade am Start ist und ich hoffe auch, dass Zimmo da noch weiter eine lange weiter eine Option ist. Auf links hat man halt Emma, den man gerne weiter vorne einsetzen würde, der das aber sehr gut gemacht hat. Und da hat man halt mit Lenz einen Spieler, wo halt so ein Alofs-Transfer auch mal schief geht, wenn dann ein verletzter Spieler und der lange nicht gespielt hat, halt auch einfach nicht wieder fit wird. So. Ne? Das ist das Risiko, was du eingehst bei solchen Transfers. Aber so insgesamt sind wir doch jetzt im Vergleich zur letzten Saison irgendwie viel ausgeglichener unterwegs, haben doch irgendwie einen Kader, wo du überall sagst, okay, wenn der nicht spielen kann, dann kommt der andere rein. Und dann gibt es einen anderen Impact und so. Deswegen würde ich erstmal sagen, lass uns mal mindestens noch bis zum Spiel nach dem Spiel gegen Nürnberg warten. Das sind jetzt 4 Spiele, bevor wir wirklich anfangen, Tune raus zu brüllen.
Es ist auch ein schönes Feature eigentlich hier, ein wiederkehrendes bei diesem Podcast, dass wir uns, glaube ich, immer im Sommer beziehungsweise dann im Spätsommer, im frühen Herbst darüber auslassen, dass wieder irgendwie was nicht funktioniert hat. Und dann fangen wir immer an, uns von Länderspielpause zu Länderspielpause zu hangeln. Oder? Das ist doch eigentlich jedes Jahr so, dass wir
Ja,
dann immer sagen, ach ja,
hast du
komm,
recht,
bis
dass
zu
man,
der
ja, aber
Länderspielpause.
das,
Ich bin ja zu 100% deiner Meinung. Also ich sehe es ja ganz genauso.
ich weiß.
Ich bekomme nur gerade
Es
irgendwie
sind
so
jetzt halt mal
Flashbacks,
andere
ja.
Gründe. Also vielleicht ist einfach das Schöne, dass es diesmal einfach mal ein anderer Grund ist, weswegen wir noch bis zur nächsten Länderspielpause warten, bis wir richtig sauer werden.
Okay.
Ja.
Dann würde ich sagen, lassen wir uns da auf jeden Fall von der Fortuna überraschen. Und den nächsten hochinteressanten Datensatz dazu werden wir ja schon am Sonntag bekommen, wenn es dann gegen Preußen Münster geht. Da haben wir leider alle keine Karten bekommen. Sehr schade, aber es gab ja, glaube ich, auch irgendwie nur so eine Handvoll und letztendlich, glaube ich, wurden auch nur diese 40 € Sitzplatzkarten verkauft. Das ist auch, wird auch wirklich Zeit, dass die da ihr neu gebautes Stadion da mal fertig kriegen, ne?
Ja, ich würde ja auch gern mal wieder nach Münster. Habe ich lange gewohnt.
Ja, vielleicht ja in der nächsten Saison, denn im Augenblick sieht es ja gar nicht so unwahrscheinlich danach aus, dass Münster die Klasse auf jeden Fall wieder halten könnte. Die
Bis
sind
er
nämlich relativ
aufsteigt,
gut.
Lou.
Ja.
Wir sind doch noch. Stehe noch hinter meinem Fortuna steht, steigt auf, Tipp. Also Münster muss mit aufsteigen dann.
Alles klar, das ist auf jeden Fall auch eine Ansage. Und wenn die Fortuna aufsteigt, ja, warum sollte dann nicht auch Münster aufsteigen? Man könnte vielleicht sogar sagen, dass die Münsteraner, die wirklich gut reingekommen sind in die Saison, sogar als leichter Favorit in dieses Spiel gehen, weil sie sich eben schon gefunden haben und die Fortuna eben nicht. Ja, und das alles nach schon turbulenten letzten Jahren. Also die Münsteraner haben jetzt drei sehr gute Saisons eigentlich hinter sich, kann man sagen, mit zwei Aufstiegen aus Regionalliga bis in die zweite Liga und dann letzte Saison eben der Klassenerhalt in der zweiten Liga. An den letzten Spielen dann mit Interimstrainer Christian Panda, nachdem man den langjährigen Trainer Sascha Hildmann entlassen hatte, der, glaube ich, vor der Corona-Zeit damals mit Münster aus der dritten Liga in die Regionalliga abgestiegen war, also auch eine lange Zeit dort geblieben ist. Letztendlich, ja, man hat ließ man ihn dann gehen und hat dann aber eben noch auf den letzten Metern den Klassenerhalt eben realisieren können und ist deswegen wieder in der zweiten Liga dabei. Man hat sich dann entschieden, ja, mehr oder weniger eine Neuausrichtung mit der nächsten Trainerverpflichtung vorzunehmen und hat sich für einen Trainer aus der Region entschieden, nämlich für Alexander Ende, der aus der dritten Liga vom SC Verl kommt und da zwei sehr erfolgreiche Saisons hatte, war da übrigens Nachfolger von Mitch Kniart. Also die Trainer da in Ostwestfalen beziehungsweise Münsterland, die wechseln immer nur von einem Verein ein paar Kilometer weiter zum nächsten scheinbar. Ja, und in beiden Saisons hat der SC Verl unter Alexander Ende zumindest kurzzeitig um den Aufstieg mitgespielt. Also hat da wirklich sehr, sehr erfolgreich gearbeitet, kann man sagen. Und das mit einem Fußball, der halt bei Verl überrascht hat und jetzt eben auch bei Preußen Münster wieder überrascht, nämlich Alexander Endel will wirklich Fußball spielen und das finde ich bei einem Abstiegskandidaten immer einen interessanten Ansatz.
Es hat ja auch
Ja.
Münster anders gemacht in der letzten Saison, kann man anders nicht
Absolut.
sagen.
Also es ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Ich meine, natürlich muss man das halt immer anpassen, ne? Das ist jetzt hier kein Guardiola-Fußball, sondern für zweite Liga, wo ja die Mannschaften immer relativ ähnliche Ballbesitzstatistiken haben und so weiter. Ne? Man muss es eben in diesen Kontext einfügen, aber es ist halt trotzdem schon sehr, sehr herausstechend und man hat eben mit diesem offensiven Ansatz eben schon 7 Punkte in den ersten 4 Spielen sammeln können. Also es fruchtet auf jeden Fall auch direkt. Auch wenn natürlich diese Sample Size von 4 Spielen noch eine kleine ist. Deswegen muss man das natürlich immer mit Vorsicht genießen, aber ja, gerade auch wenn man sich den Kader anschaut, ist es schon überraschend, dass die Münsteraner jetzt die Mannschaft mit dem viertmeisten Ballbesitz bisher in dieser Saison ist und die Mannschaft mit der besten Passquote. Also das fällt wirklich ins Auge. Man versucht sehr, sehr viel durch die Mitte zu spielen, arbeitet mit Kurzpässen, aber eben auch nicht ausschließlich, weil man hat auf jeden Fall auch immer das Mittel des langen Balles auf den Zielspieler vorne, auf Lars Lokotsch und ja, kann das halt immer wieder sehr, sehr gut einstreuen, auch einfach strategisch und nicht nur, wenn man hinten halt den Ball rausschlagen muss. Letztendlich hat sich Ende jetzt in den letzten Spielen auf einen 4-4-2 mit Raute festgelegt. Der Taktgeber da im Mittelfeld auf der linken Acht ist unser alter Bekannter Jurrit Hendricks, also der reüssiert da in diesem System, auch wenn er, glaube ich, letztes Jahr auch schon ja, eine absolut tragende Rolle gespielt hat bei den Preußen und ja, aber der wichtigste Spieler in diesem offensiven System ist auf jeden Fall Neuzugang Oliver Batista Meier als zweite bewegliche Spitze neben Wandspieler Lars Lukocs. Ja, viele Spieler der Münsteraner, zumindest einige, die ich jetzt hier auch gerade eben schon genannt habe, sind jetzt letztendlich den gleichen Weg wie Alexander Ende gegangen, beziehungsweise hat der Trainer sie mitgebracht oder sich eben an sie erinnert. Laszlo Kocs hat auch bis letzte Saison noch in Fair gespielt, ist jetzt auch schon Ende 20 und hat jetzt ist das erste Mal die Chance, in der zweiten Liga zu spielen. Das hat auch einen Grund, dass er so lange eben unterklassiger gespielt hat, weil technisch ist das auf jeden Fall kein Zweitligaspieler, aber ist halt wirklich jemand sehr groß, sehr schwer, also vielleicht sogar der mit der stärksten Physis in der ganzen Liga von allen Stürmern, könnte ich mir vorstellen. Also der ist wirklich ein absoluter Brocken. Da ist es, ja, da tut es vielleicht sogar noch mal doppelt weh, dass die Fortuna Jamie Siebert abgegeben hat. Also ich habe gerade noch nicht so richtig eine Idee, wer in der Düsseldorfer Innenverteidigung es versuchen wird, eben auf dieser physischen Ebene mit ihm aufzunehmen.
Jetzt muss ich aber mal gucken, wie groß der wirklich ist und wie viel er wiegt, weil Eguli hat mir herausgefunden, 2,04 Meter und 96 Kilo oder
Ja,
so.
ja. Aber es geht ja auch immer
Vielleicht
daran,
findet
wie
er
du
ja
das
da schon sein
einsetzt. Also
Match.
Eguli ist viel, viel größer, aber du musst ja auch wissen, wann schiebst du deinen Arsch wie raus, wie arbeitest du damit. Ne, also das ist halt vor allen Dingen einfach ein,
Also du
weiß ich
meinst,
nicht,
er ist einfach
also
ein Meister im Arsch
das ist er auf jeden
rausschieben
Fall. Und
und
der schiebt dich, glaube ich, einfach aus dem Weg und läuft durch dich durch. Ne? Also es geht ja auch immer darum, wie du das halt
wird.
einsetzt. Und der ist auf jeden Fall durch 10 Jahre Regionalliga und dritte Liga spielen, das absolut gewohnt. Und das sind ja, gerade wenn ich mich jetzt auch daran erinnere, wie Eguli ausgesehen hat, zum Beispiel gegen Paderborn auch. Also da konnte man ja auch sehen, dass er teilweise nicht so genau wusste, wie er seine körperlichen Attribute so einsetzen sollte. Also das wäre mit Sicherheit keiner, dem ich diesen Job gerne anvertrauen würde.
Ja, apropos Körperlichkeit und mit dem Körper arbeiten, dieser besagte Lars Lokotsch war unter anderem an den FC Livingston in Schottland mal ausgeliehen und die habe ich neulich gegen Celtic Glasgow im Stadion gesehen und die können sich auch nur mit Körperlichkeit behelfen. Also es passt schon, was du erzählst.
Ja, genauso wie man sich das wünscht. So muss es sein, das Klischee. Ja, den wichtigsten Spieler habe ich eben schon mal kurz erwähnt, ist Oliver Batista Meier, Flügelzehner, der sehr, sehr gerne aus dem linken Halbraum nach innen zieht und abschließt, hat eine sehr gute Technik, hat eine enge Ballführung, ist kreativ, hat einen guten Abschluss und hat vor allen Dingen jetzt in den letzten ein, 2 Jahren auch physisch nochmal richtig zugelegt, weil er halt vorher, glaube ich, eher so ein schmächtiger Spieler war und ja, der hat auf jeden Fall auch nochmal wirklich zugelegt und der hat eben auch eine Story mit dem SC Verl, nämlich war er vor 2 Jahren in der ersten Saison von Alexander Ende an Verl ausgeliehen von Dynamo Dresden. Verl spielte also oben mit und Dresden wollte auch aufsteigen, also hat Dresden von einer Klausel Gebrauch gemacht, die ihn dann halt in der Winterpause schon ausgelöst hat aus diesem Leihgeschäft, worauf dann auch Verl den Anschluss verloren hat. Allerdings hatte Dresden dann keine Verwendung für ihn, sondern hat das wirklich nur gemacht, um Pferd zu
Boah, ist
schaden.
das bitter.
Hat ihn dann irgendwie
Sorry.
an Grasshopper Zürich nochmal für die Rückrunde weiterverliehen. Und deswegen ist dann diese Karriere von Batista Meier nochmal kurz ins Stolpern geraten, als sie gerade das erste Mal so richtig anfingen, weil es war eigentlich jemand, dem man generell viel zugetraut hat. Der kommt, glaube ich, aus der Jugend von Bayern München. Und das war dann so das erste Mal, dass es halt wirklich, dass es so schien, als könnte er das einlösen. Davon wurde er dann halt nochmal zurückgeworfen. Ja, letztendlich dann aber, ich glaube, im Winter letzten Jahres von Dresden, die halt wirklich gar nichts in ihm gesehen haben, an Ulm abgegeben. Da hat er dann letzte Rückrunde ziemlich überzeugen können und als Ulm dann jetzt abgestiegen ist und Münster den Klassenerhalt geschafft hat, hat eben sich Alexander Ende an ihn erinnert und ihn nach Fair geholt. Und er sieht jetzt auch wirklich in diesen paar Spielen natürlich, aber sieht so aus, als wäre das ein absoluter Kracher gewesen, den sie da verpflichtet haben. Also da bin ich sehr gespannt, wo es da noch hingeht. Auf den muss man sehr, sehr aufpassen. Und ja, für die großen Freunde des schlechten Wortspiels gibt es auch noch einen dritten Spieler, den Alexander Ende auch direkt aus Verl mitgebracht hat, Marcel Benger, der sollte auch eine tragende Rolle im Verler Mittelfeld oder im Münsteraner Mittelfeld einnehmen. Ich glaube, die ganzen Schlagzeilen mit Benger-Transfer wurden in der Sommerpause alles schon gemacht, aber hat sich verletzt und wird jetzt erstmal langfristig ausfallen. Ja, was meint ihr? Wird man da jetzt relativ viel umkrempeln bei der Fortuna? Wir haben ja eben schon ein paar Alternativen auf der einen oder anderen Position durchgespielt und ja, wird man bei der Dreierkette bleiben? Wird man weiter eher diesen pragmatischen Ansatz wählen, kein Tor zu kassieren und hoffen, dass man eben mit dieser ganzen Qualität, die man hat, dass da vorne schon irgendwie jemand reinfällt? Oder meint ihr, dass man halt wieder offensiver agieren wird?
So, bis auf, ich glaube, wir steigen auf, werde ich mich in meinem jetzigen Kenntnisstand bei so wenig gesehenen Spielminuten der Fortuna zu keinerlei anderer Prognose hinreißen lassen. Ich habe keine Ahnung.
Also es ist tatsächlich so, dass man ja gegen Karlsruhe zur Halbzeit umgestellt hat und dadurch eine gute Viertelstunde nach der Pause gespielt hat, wo man deutlich mehr Druck aufs Karlsruher Tor ausgeübt hat. Allerdings auch nur eine gute Viertelstunde. Ich gehe nicht davon aus, dass Tune das wagt. Sondern eher davon, dass man erstmal die erste Halbzeit wieder probiert zu null zu spielen und gegebenenfalls dann von der Bank nachlegt, um das Spiel dann an sich zu reißen. Aber man wird mit einer Dreierkette die Fortuna sehen, da bin ich ziemlich sicher. Aber ich rechne schon damit, dass unser neuer verpflichteter Innenverteidiger Daland möglicherweise Teil dieser Dreierkette sein wird.
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich rechne vor allen Dingen damit, dass Breithaupt direkt von Anfang an spielen wird. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der direkt den Start bekommt, einfach weil man sich, glaube ich, schon auch sehr, sehr viel von ihm verspricht. Und ja, sonst muss man ja, wenn man jetzt auf die letzte Aufstellung guckt, Appelkamp ersetzen. Da bin ich sehr gespannt, ob man dann vielleicht sogar schon John Cela halt irgendwie aufstellen wird und dann eben auf einen Zweiersturm gehen wird oder ob man den vielleicht mit Rasmussen ersetzt, je nachdem, vielleicht hat er ja wieder an seiner Fitness arbeiten können. So oder so, ja, lasse ich mich da mal überraschen und bin vor allen Dingen sehr, sehr gespannt, wie die Fortuna mit diesem Spielstil der Münsteraner umgehen wird. Gerade wenn Tune wieder auf so einen Pragmatismus übergeht, ist das ja eigentlich was ihm häufig ganz gut gelegen hat, ne? Wenn halt ein Gegner eher auch mal den Ball haben wollte und die Fortuna selbst ihn nicht haben musste.
Ja, wir werden es sehen, aber es ist auf jeden Fall mehr Druck auf dem Kessel, als man das möchte zu diesem Zeit der
Ich
Saison.
auch
Und
sagen.
man hat letztes ja, ein Auswärtsspiel in Münster auch verloren und davor das ist allerdings schon extrem lang her, in Münster hat man auch verloren. Also es ist jetzt nicht das liebste Auswärtsspiel der Fortuna. Von daher schauen wir mal.
Sehr gut. Ich glaube, wenn wir dann nichts mehr weiter haben, können wir wahrscheinlich die Folge auch zumachen und
Jo.
uns dann auf nächste Woche vertagen. Dann
Ja,
wissen wir schon wieder
würde ich auch sagen.
etwas mehr und können vielleicht dann die Saison vorzeitig für beendet erklären oder halt uns mit dem Kopf über in den neu entflammten Aufstiegskampf werfen.
Ja, es
Oder
gibt auf jeden
zumindest
Fall
uns bis zur
viel.
nächsten Länderspielpause
Es
vertrösten.
gibt viel zu entdecken bei all den Neuzugängen, die da rumschwirren und viel neu ja, in den Himmel zu loben. Und von daher gehen wir doch mal davon aus, dass wir nächste Woche so ein paar Neuentdeckungen des Spiels hier besprechen.
Sehr gut, so machen wir das.
Gut.
Dann bis nächste Woche.
Jo, ciao.
Dann bis dann.
Ciao.
Ciao.